Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, lieber Eberhard, bist heute einmal mehr du. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo zusammen. Hallo, lieber Andreas. Schön, dass ich heute kurz vor Weihnachten nochmal zusammen mit dir einen Podcast aufnehmen darf.
Du sprichst es an. Wir nehmen auf in der Woche, in der erst 2 Kerzen auf dem Adventskalender brennen, aber auf dem Adventskranz brennen. Der Adventskalender brennt hoffentlich nicht auf dem Adventskranz brennen. Und wenn Sie es hören, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es zeitnah hören, dann brennt bei Ihnen schon die 3. Kerze. Wir machen heute mal wieder einen Fall zum WEG, zur Verwalterzustimmung. Das ist ja was bei unserem Institut nach wie vor ganz, ganz häufig aufschlägt. Ich habe vor der Aufnahme mal in unsere Gutachten-Datenbank geguckt. Wir haben 1365 Texte in der Datenbank, die verschlagwortet sind mit dem Paragraphen 12 WEG, die man da also findet. Zeigt so ein bisschen echter Dauerbrenner hier im Institut. Und da gibt es ein paar neue Entwicklungen, ein bisschen neue Rechtsprechungen, die jetzt in den letzten Jahren sich so angesammelt hat. Da wollen wir dann heute auch ein bisschen drauf eingehen. Ich stelle aber wie immer am Anfang einmal den Sachverhalt vor unseres Falles und der lautet wie folgt. Wir haben eine ganz kleine WEG, die besteht nur aus 3 Einheiten. Also wir stellen uns vor, ein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen, aufgeteilt nach WEG, und es gibt eben 3 Sondereigentumseinheiten mit jeweils unterschiedlichen Eigentümern. Und jetzt wird eine dieser Einheiten verkauft, nennen wir den Verkäufer hier mal A, also der A verkauft seine Wohnung an einen Dritten. Und in der Gemeinschaftsordnung steht geschrieben, dass man zur Veräußerung seiner Wohnung der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer bedarf. Also so ist die Regelung in der Gemeinschaftsordnung. Es bedarf der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer. Und es ist auch soweit alles kein Problem. Also alle sind einverstanden. Der B und der C, also die Eigentümer der anderen beiden Wohnungen, die stimmen zu, auch in der gehörigen Form. Das Ganze geht beim Notar ein. Der Notar stellt dann entsprechend den Kaufpreis fällig und es wird auch der Kaufpreis bezahlt. Und dann kommt es aber zu einer zeitlichen Verzögerung, bis dann nämlich der Antrag auf Eigentumsumschreibung zum Grundbuchamt eingereicht wird, vergehen etwa 4 Monate. Und in diesen 4 Monaten verkauft der C erfolgreich und auch schon mit Grundbuchvollzug seine Wohnung an den E. Das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kaufvertrag des A an einen Dritten zum Endvollzug beim Grundbuchamt eingereicht wird, im Grundbuch nicht mehr eingetragen als Eigentümer der anderen beiden Wohnungen, den B und den C, sondern jetzt nur noch den B, bei dem B hat sich nichts verändert, und anstelle von dem C den E. Und das Grundbuchamt tut sich jetzt ein bisschen schwer bei der Frage, ob hier eine wirksame Zustimmung nachgewiesen ist, weil sie sagen, naja, also nach unserer Grundbuchlage ist halt der C nicht mehr Eigentümer, nach unserer Grundbuchlage ist der E Eigentümer. Und man hätte jetzt also ganz gerne, dass der E auch nochmal seine Zustimmungserklärung zu diesem Kaufvertrag abgibt. Das Grundbuchamt beruft sich dabei, und das muss man jetzt prima facie mal sagen, hört sich jetzt gar nicht so ganz verkehrt an, auf eine Fundstelle aus der aktuellen Auflage des Schöner Stöber. Da ist nämlich in Randnummer 2896 geschrieben, dass man in bestimmten Fällen, nämlich dann, wenn man die Zustimmung durch andere Wohnungseigentümer nachweisen muss, stets die und dann fettgedruckter aktuellen Wohnungseigentümer braucht. Die seien damit gemeint. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auf den ersten Blick liest, dann sagt man, naja, also fürs Grundbuchamt ist halt maßgeblich der Zeitpunkt, zu dem sie das prüfen, also der Zeitpunkt, zu dem das dann eben eingereicht wird. Und da sind halt die aktuellen Wohnungseigentümer der B und der E und nicht mehr der B und der C. Also das ist sozusagen erstmal der Vortrag des Grundbuchamts dazu, warum man jetzt hier den E noch brauchen soll. Also so eine, sozusagen sich 2 überholende Verträge hier, die dazu führen, dass wir mit der Nachweis der Verwalterzustimmung oder der Zustimmung desjenigen, dessen Zustimmung wir eben nach 12 WEG hier brauchen, Probleme kriegen. Nochmal im Schnelldurchlauf der Sachverhalt. Der A verkauft an einen Dritten, die anderen beiden Wohnungseigentümer sind einverstanden, B und C stimmen dem Ganzen zu, und bevor aber alles eben dem Grundbuchamt zum Endvollzug vorgelegt wird, verkauft der C und veräußert der C auch eben schon vollwirksam an den E, sodass im Moment der Vorlage zum Grundbuchamt, das Grundbuchamt meint, naja, Moment mal, da hat er jetzt der Falsche zugestimmt, beziehungsweise brauchen wir zusätzlich noch die Zustimmung von dem E. Eberhard, du hast das Gutachten dazu geschrieben, du hast dich auch in die aktuelle Rechtsprechung des BGH zu dieser Thematik eingearbeitet. Ich nehme an, du hast nicht alle 1365 Dokumente gelesen, die wir dazu in der Datenbank haben, das ist aber auch nicht nötig, aber du bist jetzt hier jedenfalls als Experte zu diesem Thema bei mir im Podcast. Schieß mal los, wie gehen wir da ran oder womit fangen wir denn an?
Ja, vielen Dank. Ausgangspunkt der Überlegung ist zunächst mal 12 WEG, wo eben dieses Zustimmungserfordernis gesetzlich normiert ist. Vielleicht könntest du uns den einmal vorlesen.
Sehr gerne. Da heißt es in der amtlichen Überschrift Veräußerungsbeschränkung Absatz 1: Als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart werden, dass ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf. So der 12 Absatz 1.
Das ist erstmal die Ausgangslage. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was ist das überhaupt, dieses Zustimmungserfordernis? Und zwar ist dieses Zustimmungserfordernis ein materiellrechtliches Wirksamkeitserfordernis für die ganze Übertragung im Prinzip. Mhm. Das bedeutet, wenn diese Zustimmung fehlt, ist sowohl das schuldrechtliche als auch das dingliche Rechtsgeschäft unwirksam.
Geregelt ist es ja im 12 Absatz 3 Satz 1, lese ich auch mal vor, da heißt es, ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so ist eine Veräußerung des Wohnungseigentums und ein Vertrag, durch den sich der Wohnungseigentümer zu einer solchen Veräußerung verpflichtet, unwirksam, solange nicht die erforderliche Zustimmung erteilt ist. Also schwebend unwirksamer Vertrag, und zwar nicht nur auf der dinglichen Ebene, sondern auch auf der schuldrechtlichen Ebene, solange wir diese Zustimmung nicht beigebracht haben.
Genau, ganz genau. Und fürs Grundbuchamt ist das auch deshalb maßgeblich, weil das Grundbuchamt natürlich auch die Wirksamkeit der Einigung prüft. Und wenn die Einigung materiell-rechtlich unwirksam wäre, dann dürfte es wegen 20 Grundbuchordnung eben entsprechend das ganze Grundbuchlich auch nicht vollziehen. Insofern müssen wir fürs Grundbuchamt auch entsprechend von dem entsprechend Zustimmungsberechtigten eine wirksame Zustimmung vorlegen.
Die entsprechend nachweisen, dass es die gibt. Also materielles Konsensprinzip 20 GBO, du hast es angesprochen. Das ist richtig und ist natürlich auch im notariellen Alltag, zumindest weil ich das noch beurteilen kann aus meiner kurzen Zeit als Praktiker, ja was schon relativ häufig vorkommt. Also es sind ja Fälle, die man bei Wohnungskaufverträgen ganz, ganz regelmäßig hat, dass man eben die Verwalterzustimmung noch braucht. Was manchmal so ein bisschen aus dem Blick zu geraten scheint, aber das ist jetzt auch nur meine subjektive Wahrnehmung beim Lesen der Anfragen, ist, dass wir da doch auch ganz erhebliche materiellrechtliche Auswirkungen haben, wenn diese Zustimmung fehlt. Also man nimmt es natürlich vielleicht auch aufgrund dieses Charakters als Massenphänomen so ein bisschen so als reine Formalität hin, stimmt natürlich in gewisser Hinsicht vielleicht auch, weil wir ja nach 12 Absatz 2 WEG auch unter Umständen Anspruch auf Erteilung dieser Zustimmung haben. Aber die Wirkung des 12 Absatz 3 WEG, ich meine, die ergibt sich ja aus dem Gesetz. Also wenn die Zustimmung fehlt, ist der Vertrag unwirksam. Und das ist ja schon was den vorsichtigen Vertragsgestalter und den Notar als Organ der vorsorgenden Rechtspflege interessieren muss, ob der Vertrag, den er da beurkundet hat, auch wirksam wird oder nicht. Also das ist was vielleicht nicht immer so im Fokus steht, aber auch nicht immer im Fokus stehen muss, auch in unserem Fall, den wir jetzt hier besprechen, nicht. Das sind sich ja alle einig. Also diese Zustimmung wird ja erteilt. Das heißt, der Vertrag wird wirksam, aber wir haben eben die Frage, wie weist man es nach und was genau muss man nachweisen gegenüber dem Grundbuchamt? Also du hast schon angedeutet, wir müssen dann eben aufgrund des materiellen Konsensprinzips 20 GBO das Ganze dem Grundbuchamt in der Form des 29 GBO nachweisen. Da gibt es dann ja bei in den Fällen, in denen wir die Verwalterzustimmung nachweisen müssen, also wir die Erklärung des Verwalters brauchen, noch dieses zusätzliche Erfordernis, dass wir auch nachweisen müssen, wer ist eigentlich der Verwalter. Dann sind wir im 26 Absatz 4 WEG, 24 Absatz 6, also diese zahlreichen Anforderungen und die zahlreichen Konstellationen hinsichtlich des Verwalterprotokolls. Wer muss da unterschreiben? Welche Unterschriftenzusätze braucht man da? In welcher Form? Wie alt darf das sein? Und dergleichen. Also ich glaube, dass sich von diesen 1300 Dokumenten, die wir dazu haben, auch ein ganzer großer Teil darum dreht. Aber das ist ja jetzt nicht unser Fall. Also wir haben ja jetzt hier diese Konstellation, dass eben im Grundbuch steht und auch in der Gemeinschaftsordnung, die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer sei erforderlich. Und wir haben jetzt in dieser kleinen WEG mit nur 3 Einheiten keinen Verwalter. Das heißt, wir haben ausnahmsweise die Situation, doch eher untypisch, dass wir keinen Verwalter haben. Und jetzt die Frage, was müssen wir da dem Grundbuchamt nachweisen?
Wir müssen also zunächst mal überhaupt erstmal feststellen, wer ist denn hier überhaupt der Zustimmungsberechtigte oder wer ist überhaupt derjenige, der die Zustimmung erteilen muss? Dafür lesen wir vielleicht nochmal den 12 WEG, wo eben drin steht, wer an wessen Zustimmungserfordernis man das Ganze überhaupt anknüpfen kann.
Ja, also nochmal vielleicht die Formulierung in der Gemeinschaftsordnung, da heißt es, wir brauchen die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer. So ist es wörtlich in der Gemeinschaftsordnung geregelt und im 12 Absatz 1 WEG heißt es, als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart werden, dass ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer oder eines Dritten bedarf. Das heißt, man könnte ja prima facie mal sagen, dass die sich, was ja eigentlich ganz gut ist, bei der Gestaltung dieser Gemeinschaftsordnung sehr nah am Wortlaut des Gesetzes orientiert haben, weil in der Gemeinschaftsordnung steht ja fast genau dasselbe, was im Gesetz steht, nämlich wörtlich eben Zustimmung anderer Wohnungseigentümer, Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer.
Also im Prinzip könnte man schon vom Wortlaut her davon ausgehen, okay, hier sind die anderen Wohnungseigentümer eben individuell zustimmungsberechtigt. Mhm. Der BGH hat jetzt allerdings in zwei Entscheidungen in den letzten Jahren entschieden, dass in solchen Fällen eben es grundsätzlich eine Auslegungsfrage ist. Ja, also der hat es erstmal gesagt, es ist, man muss eben erstmal schauen, was meinten die damals, als sie das vereinbart haben, wer soll da eben zustimmen? Und da hat der BGH jetzt eben gesagt, wenn man reinschreibt, es sollen die anderen Wohnungseigentümer zustimmen, dann ist es regelmäßig dahingehend auszulegen, dass nicht die anderen Wohnungseigentümer eben individuell zustimmen müssen, sondern eben die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer selber, also die als rechtsfähiges Subjekt sozusagen selbst zustimmungsberechtigt ist. Ja.
Das hängt so ein bisschen natürlich mit dem WMOG zusammen, also mit dieser großen Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in Kraft getreten zum 1.12.2020. Da hätten wir jetzt, können wir noch nachträglich zum 5-jährigen Geburtstag gratulieren. Ja. Aber da gibt es eben Entscheidungen, die sich mit der Auslegung von solchen Gemeinschaftsordnungen, von solchen Klauseln befassen. Und da haben wir jetzt eben mittlerweile, wenn wir sagen, zwei vom BGH, eine vom Kammergericht, die uns da für die Praxis ein bisschen was an die Hand geben. Du hast jetzt schon die eine angesprochen, in der der BGH ja im Grunde genau den Fall hier, also sich mit dem Fall befasst hat, den wir hier auch haben, in der eben in der Gemeinschaftsordnung geregelt war, dass die Veräußerung der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer bedarf. Das ist die Entscheidung von 2024 und der BGH das dann eben so versteht, dass man sagt, naja, also als Zustimmungsberechtigter ist hier die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gemeint. Ja. Auch wenn diese, also insbesondere dann, wenn natürlich diese Gemeinschaftsordnung noch aus Zeiten vor dem WMOG stammt, das werden ja die sein, mit denen wir in der Praxis am häufigsten zu tun haben, ja, alte Gemeinschaftsordnung. Ja. Okay, davor gab es noch eine andere Entscheidung aus dem Jahr 2023. Da hat sich der BGH mit der Konstellation befasst, was ist, wenn in der Gemeinschaftsordnung geregelt ist, dass die Veräußerung der Zustimmung des Verwalters bedarf. Da könnte man ja auch sich jetzt die Frage stellen, meinen die den Verwalter persönlich oder meinen die dann vielleicht auch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die ja nur nach dem neuen Konzept durch den Verwalter vertreten wird. Da kommt der BGH ja zu demselben Ergebnis und sagt, auch damit ist gemeint, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer sei zur Zustimmung berechtigt. An dieser neueren Entscheidung des BGH aus 2024, in der er sich äußert zu der Konstellation Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer, gibt es in der Literatur schon auch leichte Kritik. Aber man sieht eben so eine gewisse Tendenz des BGH dahin, diese Auslegungsfragen so zu entscheiden, dass man immer sagt, es ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gemeint. Das Charmante daran ist, dass man sich ja dann anschließend in bekannten Fahrwassern bewegt. Ja.
Also im Prinzip kann man sich dann natürlich auch nochmal fragen, warum sieht der BGH das so? Mhm. Und zwar sieht der BGH das so, dass er letztlich sagt, dieses Zustimmungserfordernis, das soll eben dem Eintritt unerwünschter Dritter in die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer eben schützen und ist deswegen eben auch in deren Interesse. Und außerdem ist es, was jetzt maßgeblich seit dem Jahr 2020 eben neu geregelt ist, ist der 18 WEG. Mhm. Vielleicht lesen wir den auch einmal ganz kurz vor.
Gerne. Paragraph 18, Verwaltung und Benutzung, Absatz 1, die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
Mhm. Der BGH sieht eben so eine Veräußerungszustimmung, sieht er eben als Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums an und sagt, insofern ist das hier eben Aufgabe der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Und damals war es klar, dass das eben noch nicht so explizit da reingeschrieben wurde, zumindest in die älteren Teilungserklärungen, weil eben damals die Rechtsfähigkeit noch gar nicht in dem Maße bestand, wie sie heute besteht.
Also die Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer noch nicht so anerkannt war, wie sie halt heute durch das Gesetz sich klar ergibt.
Okay. Ganz genau. So, und das Kammergericht ist jetzt auch hingegangen und hat also auf Basis dieser zwei BGH-Entscheidungen hat im Januar 2025 eben entschieden, dass es auch selbst dann gilt, wenn da steht, die Zustimmung der Mehrheit der Wohnungseigentümer, also wenn praktisch zusätzlich noch so ein Quorum in der Gemeinschaftsordnung drin steht.
Das kann natürlich auch sein, dass man mal den Fall hat, in der Gemeinschaftsordnung ist geregelt, zur Veräußerung bedarf es der Zustimmung der Mehrheit der übrigen Wohnungseigentümer und dafür haben wir jetzt gut nicht den BGH, aber immerhin das Kammergericht, die sagen, auch in diesem Fall ist eben im Lichte der Rechtsprechung des BGH zu diesen Fällen eben die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gemeint, die dann eben zu dieser Zustimmung berufen sein soll. Das bedeutet dann konkret natürlich die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die ist ein Rechtssubjekt, die aber selber keine Arme und keine Beine hat, die kann nicht laufen, die kann nicht sprechen, die braucht einen Vertreter, ein Exekutivorgan nach außen. Das ist nach der gesetzlichen Konzeption 9b WEG dann eben der Verwalter. Das heißt, wenn dann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zuständig ist, wird sie im Außenverhältnis durch den Verwalter vertreten. Also das ist mal die Grundregel. Ich lese den 9b an der Stelle vielleicht auch nochmal vor. Da heißt es, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird durch den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Es gibt noch so eine Ausnahme bzw. so eine Einschränkung. Da heißt es dann nämlich beim Abschluss eines Grundstückskauf- oder Darlehensvertrags, aber nur aufgrund eines Beschlusses der Wohnungseigentümer, also hier ein kleiner Carve-out, und dann in Satz 2 die Vertretungsregelung für den Fall, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer keinen Verwalter hat. Da heißt es, hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer keinen Verwalter, wird sie durch die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich vertreten. Und da können wir jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückspringen zu unserem Sachverhalt. Wir haben ja hier so einen Fall, also eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer haben wir natürlich, ja, aber wir haben keinen Verwalter. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie legen wir die Klausel in unserem Fall aus? Also wie würde man wahrscheinlich jetzt vor Gericht diese Klausel auslegen? Und wer ist dann zur Vertretung berechtigt, der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, wenn es denn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer sein soll?
Also in unserem vorliegenden Fall würde man vermutlich im Lichte der BGH-Rechtsprechung das Ganze dahingehend auslegen, dass eben zustimmungsberechtigt die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist. Was der BGH betont hat, man kann durchaus noch in Teilungserklärungen natürlich auch vereinbaren, dass einzelne Wohnungseigentümer für die Zustimmung individuell praktisch zuständig sind. Das muss dann aber klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden. Ja, also diese BGH-Entscheidung ist nicht so zu verstehen, dass jetzt zwingend es immer so sein muss, sondern das ist letztlich ein Ergebnis der Auslegung. Wenn wir also hier zum Auslegungsergebnis kommen, es ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Und zu dem Auslegungsergebnis würden wir hier aus dem Grund einfach kommen, dass unser Sachverhalt, der BGH-Sachverhalt sehr, sehr ähnlich ist.
Genau, also dieser Sachverhalt von 2024, da war es ja auch so, dass in der Gemeinschaftsordnung geregelt war, Bedarf der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer.
Genau, ganz genau.
Genauso wie bei uns.
Ja. Genau. Und deswegen haben wir hier, da wir eben keinen Verwalter haben, haben wir die praktisch eine Gesamtvertretungsmacht aller Wohnungseigentümer, die eben die Zustimmung für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als deren Gesamtvertreter im Außenverhältnis erteilen. Nach 9b Absatz 1 Satz 2.
WEG. Richtig. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo man dann vielleicht einmal kurz innehalten muss, um sich das so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was das dann bedeutet. Also wir haben die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die ist das zur Zustimmung berufene Rechtssubjekt. Die muss also zustimmen und die muss jetzt einmal im Innenverhältnis ihren Willen bilden und ihn dann im Außenverhältnis kundtun. Und das sind natürlich jetzt in dem Fall in beiden Fällen gewissermaßen dieselben Personen. Im Innenverhältnis könnte man jetzt sagen, würde dann nach den allgemeinen Regelungen des WEG auch ein Mehrheitsbeschluss genügen, aber im Außenverhältnis bedarf es dann eben zur Kundgabe dieses Beschlusses oder zur Kundgabe dieser Entscheidung einer Vertretung durch alle Wohnungseigentümer. Ja. Also dieser Unterschied zwischen der Bildung der Entscheidung im Innenverhältnis und der Kundgabe der Entscheidung im Außenverhältnis, da muss man dann vielleicht dogmatisch einmal Schritt für Schritt durchgehen, dass man da nichts durcheinander wirft. Aber das heißt konsequent, die BGH-Entscheidung angewandt oder im Wege der Auslegung zum selben Ergebnis kommen wie in dem BGH-Fall, sagen wir, auch in dieser Klausel ist geregelt, dass die Veräußerung unseres A, der hier verkauft hat, eben der Zustimmung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bedarf. Und die wird im Außenverhältnis hier eben vertreten durch alle Wohnungseigentümer, weil wir keinen Verwalter haben. Und dann ist jetzt eben die Frage, was passiert denn, wenn wir eine Erklärung im Außenverhältnis haben, hier von A, B und C, und dann aber anschließend, nachdem die diese Erklärung abgegeben haben, der C seine Immobilie, dann eben seine Wohnung an den E verkauft. Also da sind wir jetzt ja wahrscheinlich einfach nur im allgemeinen Stellvertretungsrecht, oder?
Wir sind im Endeffekt, wir haben eine Gesamtvertretungsberechtigung eine Gesamtvertretungsmacht aller Wohnungseigentümer. Das heißt, es ist im Prinzip eine Frage von 164 BGB. Vielleicht lesen wir den einmal ganz kurz vor.
Jetzt hast du mich erwischt, jetzt muss ich blättern. Ja. Das ist immer die Frage, wie gut das im Advent mit den Plätzchenfingern funktioniert. Ja. Aber 164 Absatz 1 BGB, Wirkung der Erklärung des Vertreters, da heißt es, eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. Absatz 2 tritt der Wille, im fremden Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. Das finde ich ja schon fast poetisch. Und Absatz 3, die Vorschriften des Absatz 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.
Wir haben also jetzt den 164 Absatz 1 Satz 1, der eben entscheidend darauf abstellt, dass die Vertretungsmacht eben dann vorliegt, wenn die Willenserklärung abgegeben wird. Das steht explizit da drin.
In dem Wortlaut
abgibt.
Ja, okay.
Und deswegen brauchen wir hier eben die Vertretungsmacht im Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung. Und
das ist ja absoluter Konsens bei den BGB-Kommentierungen zu 164 BGB. Das ist der relevante Zeitpunkt. Ja.
Mhm. Genau, und Abgabe der Willenserklärung ist entsprechend hier die Zustimmungserklärung. Und deswegen ist die einmal erteilte Zustimmung lässt eine der spätere Entfall der Vertretungsmacht lässt die einmal erteilte Zustimmung eben nicht mehr entfallen, weil entscheidend eben die Vertretungsmacht zum Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung.
Die bleibt wirksam. Das heißt, der C konnte in dem Moment, in dem er beim Notar als Empfangsbevollmächtigtem diese Zustimmung im Namen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer erklärt hat, diese wirksam erklären. Und dass er anschließend seine Vertretungsmacht verloren hat, ist irrelevant. Das ist ja ein allgemeiner Grundsatz des Vertretungsrechts. Aber dann stellt sich vielleicht noch kurz die Frage, kann das Grundbuchamt das prüfen? Wenn ich aber sagen, ja, weil das ergibt sich ja aus dem Grundbuch, dass dann zu dem Zeitpunkt, zu dem es erklärt wurde, wenn es entsprechend mit Datum versehen ist, der C auch noch Wohnungseigentümer war. Also da hat jetzt auch das Grundbuchamt im formalen Verfahren keine Schwierigkeiten, das eben nachzuweisen. Ne? Vielleicht kann man nochmal kurz an der Stelle dann zurückspringen auf diese Fundstelle im Schöner Stöber. Da muss man immer vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Schöner Stöber in der aktuellen Auflage ja noch aus der Zeit stammt vor dem Inkrafttreten des WMOG. Das heißt, viele aktuelle BGH-Entscheidungen zum WEG sind da halt logischerweise noch nicht eingearbeitet. Und hier in dem konkreten Fall, in dieser Randnummer 2896, wird dann zur Begründung dieser Ansicht, dass es auf die aktuellen Wohnungseigentümer ankommt, auch auf einen Aufsatz verwiesen vom Kollegen Hügel aus der MitbeiNot 2016. Und wenn man den genau liest, dann steht es da nicht so drin, wie das hier in der im Schöner Stöber dann an der Stelle ganz ein bisschen verkürzt wiedergegeben wird, sondern da steht schon so drin, wie wir es jetzt auch hier gelöst haben. Das heißt, es kommt eben auf die aktuellen Wohnungseigentümer in dem Zeitpunkt an, in dem die Erklärung abgegeben wird, nicht in dem Zeitpunkt an, in dem das Ganze beim Grundbuchamt vollzogen wird. Ja. Also das ist schon da auch richtig, richtig ausgeführt. Es ist nicht so, dass es da sozusagen zwei Meinungen gibt und wir uns jetzt hier für die eine entscheiden, sondern es ist schon im Großen und Ganzen natürlich Konsens. Ja, das heißt aber in unserem Fall quasi für den Notar, für die Beteiligten alles in Ordnung soweit. Man muss natürlich das Grundbuchamt von der Richtigkeit dieser Auffassung gegebenenfalls noch überzeugen, aber es ist nicht erforderlich, dass der E hier nochmal irgendeine Zustimmungserklärung abgibt, ja, sondern wir sagen, es kommt auf den Zeitpunkt an der Abgabe der Willenserklärung. Da muss die Vertretungsmacht bestanden haben und hier erklärt der C gewissermaßen nicht im eigenen Namen seine persönliche Zustimmung, sondern er handelt als Vertreter der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, darauf kommt es an. Ja. Und das heißt, diese Frage, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist, die ergibt sich eben auch aus dem Vertretungsrecht. Ja. Das ist eben der maßgebliche, da findet sich die Lösung für diesen Fall. Ja. Okay, also man kann sich vielleicht für die Praxis so ein bisschen merken, da ist Bewegung drin bei den Auslegungen so alter Teilungserklärungen mit Gemeinschaftsordnung zu der Frage, wer ist eigentlich berufen zur Zustimmung nach 12 WEG, und man muss so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dadurch die jetzt ja klargestellte Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, habe ich immer so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Innenverhältnis und Außenverhältnis. Eine nur im Innenverhältnis getroffene Entscheidung über die Zustimmung, ob ja oder nein, sei dafür nun, weil es Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung ist, auch im Innenverhältnis nur der Verwalter zuständig oder wird da ein Beschluss gefasst, der Wohnungseigentümer. Wir sind eben im Innenverhältnis dieser Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und brauchen immer noch eine Kundgabe oder eine Vertretung im Außenverhältnis, damit da auch eine Erklärung rauskommt, die dann eben nach 12 Absatz 3 WEG den Vertrag wirksam macht, beide Verträge, also den dinglichen als auch den schuldrechtlichen. Gut, ja. Vielen Dank. Also sicherlich ein Thema, das man ein bisschen beobachten muss, also insofern gut ausgesucht. Im Einzelfall kann man über die BGH-Entscheidung und auch über die Entscheidung des KG sicherlich streiten, aber die Tendenz der Rechtsprechung ist wohl zumindest insofern praxisfreundlich, als man eben jetzt nicht für jede einzelne Formulierung zu einem anderen Ergebnis kommt, sondern sagt im Zweifel halt immer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, und dadurch bewegt man sich dann eben, wenn man es einmal verstanden hat, ja in ganz gut handelbaren Rahmen und Bahnen. Ja. Dankeschön. Eberhard, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was wir im Vorfeld besprochen hatten? Fehlt noch was?
Nee, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich würde nur sagen, ja, schöne Weihnachten.
Willst du den Hörerinnen und Hörern noch schöne Weihnachten wünschen? Genau, ja. Genau. Wenn Sie jetzt noch dran sind, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines Schmankerl aus der Podcaster-Community gewissermaßen. Und zwar, wir kriegen Ende des Jahres von einer der Streaming-Plattformen, auf der wir den Podcast vertreiben, hier jetzt konkret von Spotify, eine Jahresstatistik zur Verfügung gestellt. Es gibt auch Spotify Wrapped for Creators. War mir vorher auch nicht klar, weil ich ja noch vorher kein Creator war. Und da wird dann also so ein bisschen Daten angezeigt, wie oft die einzelnen Folgen gehört wurden, in welchen Ländern die Folgen gehört wurden. Also insgesamt haben wir 27 Länder erreicht, darunter Zypern, die Schweiz, Brasilien und Indien. Ich nehme an, es gibt nur im Rückschluss ein bisschen Auskunft darüber, wo die Kolleginnen und Kollegen dieses Jahr so im Urlaub waren. Denn ich glaube nicht, dass wir wirklich Hörerinnen und Hörer in Indien haben, aber es wird vielleicht eine Notarkollegin, ein Notarkollege oder ein anderer geschätzter Hörer, Hörerin mal im Urlaub den Podcast angemacht haben und dann ist es so dazugekommen. Das schöne Highlight ist aber, dass wir natürlich auch ein kleines bisschen Infos über unsere Hörerinnen und Hörer kriegen, nämlich dazu, was hören sie denn sonst so? Ich lese jetzt nur mal die Top 5 der Musik vor und danach ist diese Folge auch vorbei. Platz 1, Taylor Swift. Platz 2, Linkin Park. Platz 3, Nina Chuba. Platz 4, Ed Sheeran. Und Platz 5, Johann Sebastian Bach.